Ja, willkommen zur Predigt. Und ich möchte die Predigt mal mit einem interessanten einleitenden Gedanken beginnen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie die Welt wäre heute, wenn Jesus nicht geboren worden wäre? Ich gebe zu, das ist so ein bisschen eine was wäre, hätte, wenn Frage. Lässt sich nicht wirklich beantworten, aber ich denke, heute am letzten Sonntag vor Weihnachten, also vor dem Fest, an dem wir seine Geburt feiern, ist es durchaus wert, sich diesen Gedanken mal zu stellen. Ich persönlich bin überzeugt, wenn es Jesus damals nicht gegeben wäre, wenn er nicht gekommen wäre, dann würden Menschen heute immer noch in unterschiedlichen Klassen, Kasten oder Ethnien festhängen, so wie es damals im Römischen Reich der Fall war oder wie es heute zum Beispiel in Indien immer noch ist. Und ich rede jetzt nicht einfach nur von unterschiedliche soziale Schichten oder unterschiedlich ausgeprägte Geschlechterrollen. Dieser Gedanke, dass wir alle gleichermaßen die Kinder von Gott sind, dass wir im Prinzip alle Brüder und Schwestern sind, dieser Gedanke, dass der Wert des Menschen unabhängig ist von seiner Herkunft, dass der Wert des Menschen unabhängig ist von seiner Leistung. Das sind doch alles Gedanken, die aus dem Christentum kommen, beziehungsweise das sind Werte, die Jesus zum ersten Mal überhaupt gepredigt hat. Globale Menschenrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alles Werte, die ja ursprünglich aus dem Christentum kommen. Und wenn ich mir so die dominierenden Kulturen aus der Zeit vor der Christianisierung ansehe, dann kann mir persönlich keiner erklären, dass es alle diese Menschenrechte ohne Jesus heute auch gegeben hätte. Ein anderer Aspekt, Christentum und Wirtschaft. Das ist der Titel von einem Buch, das ich mal gelesen habe. Und in dem Buch behauptet der Autor, dass die christliche Lehre bzw. dieses christliche Werteverständnis von der Gleichwertigkeit des Menschen oder von Schuld und Gerechtigkeit, dass ohne dieses Denken sich unser heutiges Wirtschaftssystem gar nicht hätte entwickeln können. Okay, wie kommt er darauf? Er sagt, dass das ganze Denken, das es vorher gab, darauf basiert hat, den Vorteil für sich selbst, für den eigenen Clan oder für die eigene Ethnie zu maximieren und dass sich kein schlechtes Gewissen eingestellt hat, wenn man jemanden betrogen hat, der nicht zur eigenen Gruppe gehört hat. Und erst durch dieses gegenseitige Vertrauen aufgrund der gleichen Werte, aufgrund von dem veränderten Denken, was durch Jesus gekommen ist, konnte sich unsere Wirtschaft so entwickeln, wie sie jetzt ist. Und das ist die Kernaussage von diesem Buch. Finde ich sehr interessant und nicht unplausibel. Welche Religion hätten wir heute in Deutschland, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Schwer zu sagen, aber wahrscheinlich wäre es immer noch so eine Art Vielgötterei, so wie im alten Griechenland oder im alten Rom oder im alten Germanien mit einem Gott des Donners und einem Gott des Krieges und einer Göttin der Liebe. Die Rollen sind immer gleich, nur die Namen sind unterschiedlich. Ich glaube auch, allein die Juden würden weiterhin an einen Gott glauben. Wahrscheinlich hätten sie Israel nie verlassen müssen. Sie hätten wahrscheinlich immer noch einen jüdischen König und einen Tempel. Denn wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir, dass dort prophezeit war, dass die Juden so lange einen König haben würden, bis dass der Messias kommt. Und wir verstehen auch, dass der Tempel als die Stätte der Anbetung seine Funktion verloren hat in dem Moment, in dem Jesus gestorben ist und das Reich Gottes hier auf dieser Erde errichtet wurde. Was wäre mit Kreuzzüge und Inquisition? Wäre uns das erspart geblieben ohne Jesus? Das ist eine interessante Frage. Ich meine, wir sehen, dass Jesus immer offen gegenüber Andersgläubigen war. Immer wenn wir ihn sehen in der Bibel, wie er auf Andersgläubige zugegangen ist, dann war er offen. Wir sehen auch, dass er den Waffeneinsatz zur Verteidigung seiner Lehre strikt kategorisch abgelehnt hat. Und das zeigt uns doch, dass diese Kriege, die wir sehen, Inquisition, Kreuzzüge, dass das doch nur eine Instrumentalisierung von Religion zu machtpolitischen Zwecken sein können. Und das, ganz ehrlich, sehen wir auch heute noch in allen Teilen der Welt, dass das passiert. Dafür braucht es Jesus nicht. Vielleicht wäre tatsächlich dieses nationenübergreifende Bündnis, das es damals während der Kreuzzüge gegeben hat, nicht möglich gewesen, wenn nicht überall in Europa die Leute die gleiche Religion gehabt hätten. Aber ich glaube, Religionskriege hätte es genauso viele gegeben. Ohne Jesus. Das sehen wir deutlich heute auch in dieser Welt. Fazit. Vor mehr als 2000 Jahren wurde ein Kind geboren. Historischer Fakt, das den Lauf der Menschheit verändert hat. Wie kein anderer Mensch jemals, weder vorher noch nachher. Auch das ein historischer Fakt. Und was war seine Botschaft? Seine Botschaft war Friede bei Gott und bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jesus, der Friedefürst, der Titel meiner Predigt heute. Und damit möchte ich euch herzlich zu unserer letzten Adventspredigt begrüßen. Nur noch wenige Tage und dann feiern wir das Weihnachtsfest und dann feiern wir die Geburt von Jesus. Und ihr wisst, wenn ihr der Predigtserie bisher gefolgt seid, dass wir uns in den letzten Wochen immer, dass sich die Predigten immer um Jesaja 9 gedreht haben. Ich lese nochmal die Verse 5 und 6 vor. Jesaja 9, Verse 5 und 6, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. In dieser Stelle wird Jesus von Jesaja ungefähr 800 Jahre vor seiner Geburt, vor Jesu Geburt, vorhergesagt und prophezeit. Und zwar als Friedefürst. Das ist der Aspekt, den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Die Prophezeiung sagt sogar, dass der Friede, dass des Friedens kein Ende sein wird auf dem Thron von David und in seinem Königreich. Durch ihn. Okay. Unterwerfen wir diese Aussagen mal einem Faktencheck. Wie sieht's denn aus mit dem Frieden auf dieser Erde in unserer Zeit? Ich habe mich also schlau gemacht und bin auf Statista.com gegangen und da steht, dass es im Jahr 2019 358 Kriege und Konflikte weltweit gab. Und das bei nur 194 Staaten. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wo alle diese Kriege herkommen können. 194 Staaten und 358 Kriege und bewaffnete Konflikte in einem Jahr. Weiterhin dort gab es 2019 87 Ressourcenkonflikte weltweit und im letzten Jahrzehnt gab es 466 Wasserkonflikte weltweit. Und ich lese hier diese Zahlen und diese Statistiken vor. Es ist schwer zu ermessen, wie viel Leid hinter diesen Zahlen steckt. Auf jeden Fall klingt es nicht gerade nach Frieden in dieser Welt. Schauen wir uns mal das Leben von Jesus an. Das Leben des Friedensfürsten. Und wir sehen in der Bibel, dass er kurz nach seiner Geburt schon fliehen musste mit seiner ganzen Familie nach Ägypten. Er wurde vertrieben, weil es einen verrückten König gab, der alle Neugeborenen in der Region, in der er geboren war, töten ließ. Wir wissen aus der Geschichte, dass als Jesus ungefähr 7 Jahre alt gewesen sein musste, ein Aufstand der Juden von den Römern sehr brutal niedergeschlagen wurde. Und die Hauptschlacht hat tatsächlich nur wenige Kilometer entfernt von Nazareth stattgefunden. So, das heißt, Jesus konnte wahrscheinlich als 7-Jähriger den Rauch der brennenden Dörfer hinter der Hügelkette aufsteigen sehen. Und auch während seines Dienstes, während der 3 Jahre oder 2,5 Jahre, die Jesus auf der Welt gedient hat und die Botschaft Gottes verkündet hat, musste er sich oft vor den religiösen Anführern verstecken. Und im Alter von nur etwa 30 Jahren ist unser Friedefürst brutal zu Tode gefoltert worden. Seinen Anhängern ging es danach nur unwesentlich besser. Wenige Jahre später schon mussten sie unter systematischer Verfolgung leiden, zum Beispiel unter Nero. Ach, und dann noch was. Weihnachten, das Fest der Geburt von Jesus, das wir feiern, das Fest der Liebe und der Familie. Ist das nicht gerade die Zeit, in der es die meisten Konflikte und Streitereien innerhalb der Familie gibt? Wo ist dann nochmal gleich der Friede, den Jesus gebracht haben soll? Ich setze dem Ganzen jetzt nochmal die Krone auf und ich lese euch nochmal vor, was Jesus selber gesagt hat zum Thema Frieden in Lukas 12, Vers 51 bis 52. Da sagt Jesus selbst: Meint ihr, dass ich gekommen bin, Friede zu bringen auf Erde? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Haus uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Oh je, ist Jesus vielleicht gar nicht der Friedensbringer, für den wir ihn immer halten? Aber das ist doch genau das, was Jesaja prophezeit hat, 800 Jahre vor Jesus. Und tatsächlich, wenn wir lesen, dass 40 Jahre nach Jesu Tod seine Anhänger über ihn schreiben, dann lesen wir in der Apostelgeschichte 10, Vers 36, Gott, hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündet durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Das heißt, auch in der Nachschau auf sein Leben zurückblickend, sagen seine Anhänger, er hat den Frieden gebracht. Um die Lösung für dieses scheinbare Dilemma, was ich jetzt aufgerissen habe, zu bekommen, müssen wir uns vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen, um was für einen Frieden es geht, den Jesus uns bringen sollte. Und eins scheint offenkundig, der Weltfriede, so wie wir ihn heute verstehen, der war es ganz offensichtlich nicht. Ich möchte heute mit euch zwei Aspekte dieses Friedens ansehen. Das erste ist, der Friede von Jesus ist ein innerer Friede. Und ist ein himmlischer Friede. Was ich persönlich als Frieden und als Unfrieden wahrnehme, ist oft komplett innerlich und hat nicht immer, aber oft genug nur wenig mit den äußeren Umständen zu tun, in denen ich mich befinde. Ein Beispiel. Bevor ich Christ geworden bin, ich war kein Partygänger, aber ich bin schon regelmäßig, vielleicht einmal die Woche oder jede zweite Woche auf eine Party gegangen. Und da habe ich gefeiert, habe getanzt, habe Alkohol getrunken. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und ich war immer leer, ausgebrannt, unzufrieden. Wieso? Die Musik war gut. Ich hatte Spaß beim Tanzen. Die Leute, meine Freunde, mit denen ich da war, die waren nett zu mir. Die äußeren Umstände waren doch alle top. Was war der Grund für meine innere Unzufriedenheit? Heute weiß ich, damals hat mir Gott gefehlt. Diese Partys, die leider oft der Höhepunkt des Alltags für viele Menschen sind, in diesen Partys habe ich besonders gespürt, wenn das Beste ist, was es gibt, dann fehlt wirklich eine ganze Menge. Und dann bin ich Christ geworden und dieses komische Gefühl der Unzufriedenheit, trotz guter äußerer Umstände, war in mir auf einmal völlig weggeblasen. Im Gegenteil, es war plötzlich anders. Plötzlich hatte ich Frieden, sogar auch in Situationen, in denen die äußeren Umstände sehr unangenehm waren. Zum Beispiel wurde mir einmal ein fertig ausgehandelter, zugesagter Job, das war quasi der Anschlussjob auf eine Tätigkeit, die ich gemacht habe. War schon Gehalt ausgehandelt und alles. Der wurde mir ganz plötzlich wieder entzogen. Und ich als Familienvater stand ohne irgendwas da und musste quasi komplett von Null anfangen, mir eine neue Arbeit zu suchen. Und ich erinnere mich an das Gefühl, an dem Tag, an dem der Abteilungsleiter auf mich zugekommen ist und gesagt hat, tut mir leid, wir können dir den Vertrag nicht geben. Ich bin erstmal rausgegangen und ich habe gebetet. Und mein Gebet wurde zu einem Dankesgebet, weil ich in dem Moment gespürt habe und überzeugt war, dass Gott für mich da ist und dass er gerade etwas macht, was sich zu meinem Besten auswirken wird. Das klingt komisch, das war aber so. Natürlich muss ich gestehen, ist auch heute noch mein innerer Friede ganz oft von den äußeren Umständen abhängig, mehr als mir lieb ist. Zum Beispiel, wenn meine beiden Jungs miteinander streiten, dann hat es deutlich mehr Auswirkungen auf meinen inneren Frieden oder meinen inneren Unfrieden, als ich es mir wünsche. Aber Jesus gibt uns nicht nur diesen abstrakten, Gott ist da und alles im Leben hat einen Sinn, inneren Frieden. Nee, Jesus gibt uns auch zusätzlich dazu eine ganz konkrete Alternative zu den Sorgen dieser Welt. Ich lese in Lukas 12 in den Versen 27 bis 34. Da geht es auch um einen Frieden, den wir bekommen. Einen inneren Frieden. Lukas 12, Vers 27 bis 34. Seht die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr. Fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. So wird euch dies zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt. Gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern. Einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich glaube, die Wurzel von ganz viel Unfrieden in unserer Welt ist entweder Angst oder Gier. Zum Beispiel die Angst, etwas zu verpassen oder die Angst, nicht gleichwertig oder gerecht behandelt zu werden. Oder die Angst vor dem Fremden, vor dem Unbekannten. Vor Veränderung, die Angst vor Verlust oder aber die Gier nach noch mehr Macht, noch mehr Geld, noch mehr Sicherheit. Und der Schlüssel zu Frieden, zu innerem Frieden, ist sich emotional von diesen Dingen zu emanzipieren. Jesus hat etwas auf diese Welt gebracht, was er das Reich Gottes nennt. Es ist ein unsichtbares Reich, in dem er der Herr ist und in dem Gott im Mittelpunkt steht und nicht man selbst. Und dieses Reich kommt mit einem Versprechen. Es kommt mit dem Versprechen, dass Gott sich kümmert. Kümmer du dich um das Reich Gottes. Gott wird sich um dich kümmern. Und dann schauen wir uns die Apostel an. Oder die Geschwister, die anderen Geschwister, die wir in der Apostelgeschichte sehen. Und die haben es uns vorgemacht. Wir sehen, inmitten von Verfolgung und Schiffbruch und Gefängnis, das sie erlitten haben, weil sie auf das Reich Gottes gesetzt haben, sehen wir, wie sie Hoffnung haben. Wir sehen, wie sie Lieder der Freude singen im Gefängnis. Wir sehen, dass sie überzeugt sind, dass das, was ihnen gerade passiert, dazu dient, dass Gottes Name verherrlicht wird. Und was nicht zu übersehen ist, ist der Friede, den sie in all dieser Situation in ihrem Herzen tragen. Und zu diesem Frieden ruft Jesus uns auf. Zu diesem Frieden ruft Jesus dich auf. Trachte nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir zufallen, was du zum Leben brauchst. Wird dir das äußerlichen Frieden bringen? Das hat er nicht versprochen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht sein, weil genau das ist es, was Jesus meint, als er sagt: Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Wenn du wahrhaftig nach dem Reich Gottes trachtest, werden deine Lebensumstände vielleicht noch schwieriger sein, als wenn du es nicht tust. Definitiv, ich kenne etliche Familien, in denen Zwietracht herrscht. weil sich einer daraus entschieden hat, Gott an erste Stelle zu setzen in seinem Leben. Jesus zu seinem Herrn zu machen. Aber du wirst einen inneren Frieden gewinnen, der dein Leben erst lebenswert macht. Und jeder, der diesen Frieden erlebt hat, der weiß, nur dieser Friede ist der wahre Friede. Jesus, der Herr des Reiches Gottes hier auf der Erde und der Fürst des Friedens. Und damit komme ich zu einem zweiten Punkt. Ein zweiter Friede, den Jesus uns bringt. Und das ist der Friede durch die Versöhnung mit Gott. Der Friede durch die Versöhnung mit Gott. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese tiefe Überzeugung, die wir in der westlichen Welt haben, dass nämlich alle Menschen Kinder Gottes sind und dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Und das ist natürlich inhaltlich erstmal falsch. Wir sind keine Kinder Gottes, sonst wären wir ja Halbgötter. Was wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind von ihm gemacht. Jesus war der Erste, der Gott seinen Vater genannt hat. Und dann sehen wir im Vater unser, wie er seine Jünger lehrt, genauso zu beten. Vater unser im Himmel. Denk mal drüber nach. Dieses einfache Gebet, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, wie das Denken der Menschheit verändert hat auf dieser Welt. Vater unser. Nun, wenn Gott dein Vater ist, wenn Gott mein Vater ist, dann sind wir Brüder und Schwestern. Wenn Gott jedes Geschöpf liebt wie sein eigenes Kind, dann hat jeder Mensch einen Wert. Nicht nur aufgrund seines Standes oder aufgrund seiner Rasse oder aufgrund seiner Arbeitskraft. Erinnert euch daran, was ich eingangs gesagt habe. Die Versöhnung mit Gott durch Jesus hat übrigens noch eine ganz praktische Seite. Bis dahin waren Götter immer an ein Volk geknüpft. Es gab die Götter der Römer. Und wenn du als Jude ihnen nachgefolgt bist, dann hast du gesagt, ich glaube an die Götter der Römer. Es gab die Götter der Perser. Und es gab den Gott der Juden. Gott hatte sich bis dahin nur den Juden offenbart, um ein Volk auszusondern, zu reinigen und auf die Ankunft eines leidenden Messias vorzubereiten. Aber sobald der Messias offenbar war, gab es gar keinen Grund mehr für Gott, sich nur den Juden zu zeigen. Und die Botschaft von Gott hat sich in kürzester Zeit über den ganzen Kulturkreis der damaligen Zeit auf der ganzen Welt ausgebreitet. Frieden durch Versöhnung mit Gott. Das heißt nicht nur, dass wir erkennen, wer er ist, und dass wir erkennen, wie sehr er uns liebt, sondern das hat auch eine zutiefst geistliche Komponente. Gott ist vom Alten Testament bis zum Neuen Testament immer als ein Gott beschrieben, der sich nicht abwendet von den Menschen, der die Arme immer ausstreckt nach den Menschen. Der Mensch dagegen ist beschrieben als jemand, der sich tendenziell immer wenig um Gott kümmert, sondern der sich lieber selbst in den Mittelpunkt stellt, der nicht Gottes Reich, sondern seinen eigenen Vorteil sucht und der dadurch immer wieder sich selbst in Probleme bringt und der sich dadurch von Gott separiert. Wenn ich auf mein altes Leben zurückschaue, dann kann ich sagen, ja, das war ich, auf jeden Fall. Und ich möchte an der Stelle zum Abendmahl überleiten, mit dem Gedanken, dass wir haben diesen Frieden mit Gott durch Jesus nur, weil er das, was uns von Gott getrennt hat, weggenommen hat. Beziehungsweise, weil er es sogar auf sich genommen hat. Ich gehe nochmal zurück zum Buch Jesaja. Wir lesen diesmal Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Und da wird Jesus wieder beschrieben, 800 Jahre bevor er gekommen ist. Und da heißt es über ihn, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf alle Schuld auf ihn. Mit Gott Frieden schließen heißt, die geistliche Trennung, die zwischen uns und Gott besteht, niederzureißen. Mein Bild davon ist, Gott ist heilig und wir leben ein Leben, was unheilig ist. Und das Heilige und das Unheilige kann sich nicht mischen. Eigentlich gibt es keine Chance für mich, zu ihm zu kommen. Jahrtausende lang haben die Menschen versucht, das zu überwinden und zu Gott zu kommen, indem sie versucht haben, diese Trennung selber niederzureißen. Aber das geht nicht. Nur Gott kann diese Trennung entfernen. Und um das zu bewerkstelligen, hat er jemanden geschickt, der von beiden Seiten war. Jesus. Ganz Gott und doch ganz Mensch. Ganz Mensch und doch ganz Gott. Und wir lesen in dieser Stelle in Jesaja, dass wir durch seine Wunden, durch Jesu Wunden am Kreuz geheilt wurden. Alles, was uns von Gott getrennt hat, hat Gott am Kreuz auf Jesus geworfen, weil er wusste, Jesus kann es tragen. Und so ist Jesus ein letztes Mal zum Bringer des Friedens geworfen, als alle Strafe auf ihm lag, damit wir Frieden haben und mit Gott versöhnt sind. Und wenn du nicht weißt, was ich damit meine, dann such doch den Kontakt zu einem aus unserer Gemeinde und lass dir das mal erklären, was genau da am Kreuz passiert ist. Die Versöhnung mit Gott, die bringt uns so viel. Sie bringt uns den Geist Gottes, der uns ab dann mit Rat und Tat zur Seite steht. Erst durch diese Versöhnung mit Gott dürfen wir Teil dieses Reiches sein, was hier auf dieser Erde besteht. Wir erhalten eine intensive persönliche Vater-Kind-Beziehung zum allmächtigen Gott dieses Universums. Eine Beziehung, in der er mit Wohlwollen auf uns sieht. Und dann gibt er uns zu allem dem dazu noch das Versprechen, dass alles, was hier auf der Erde passiert, alles, was vielleicht nicht gelingt, hier auf dieser Erde, im Jenseits tausendfach aufgewogen werden. Ist das kein Geschenk des Friedens? Lasst uns im Abendmahl über den Frieden, den Jesus uns gebracht hat, den Frieden, den er dir persönlich gebracht hat, nachdenken. Und ich möchte schließen mit einer letzten Bibelstelle und mit den Worten von Jesus über den Frieden aus Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lasst uns gemeinsam für das Abendmahl beten. Jesus, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich meine religiöse Prägung, die ich habe und meine vorgefestigten Bilder beiseite lege und mal hinterfrage, du bist der Bringer des Friedens, was bedeutet das eigentlich? Ich bin jedes Mal wieder überrascht, dass du mich erstaunst mit dem, was du gebracht hast. Und dass das, was du gebracht hast, doch so viel mehr ist und so viel größer ist, als das, was ich irgendwie in mir drin annehme. Und ich bin mir bewusst, dass du bereit warst, alles zu geben, was du hattest, damit wir diesen Frieden haben können. Das heißt, du hast dein göttliches Wesen, das hast du zurückgelassen und du bist ein ganz normaler Mensch geworden, in einer Welt, die dreckig war und die stinkig war und die Schmerzen bereitet hat. Das hast du auf dich genommen, um wirklich den persönlichen Kontakt zu uns Menschen zu suchen, um uns wirklich nahe zu kommen, damit wir diese Botschaft des Friedens, die du uns bringst, auch verstehen können. Und du bist bereit gewesen, ans Kreuz zu leben, zu gehen und den grausamsten Tod überhaupt auf dich zu nehmen, um uns zu befreien, damit wir in der Lage sind, diesen Frieden anzunehmen, den du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass ich persönlich inspiriert sein kann. Ich danke dir, dass ich dadurch immer wieder neu anfangen kann, zurückfinden kann zu dir und neu beginnen kann mit dir und mein Leben ausrichten kann, das Reich in den Mittelpunkt zu setzen, um diesen inneren Frieden zu erhalten. Ich danke dir dafür, dass seit ich getauft bin, mein Leben sich radikal verändert hat. Und es ist in jeder Hinsicht so viel besser, als es vorher war. Auch schon hier auf dieser Welt. Und dass ich die Hoffnung haben kann auf die Ewigkeit mit dir. Alles das hast du uns gebracht. Dafür bist du auf diese Welt gekommen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, für das, was du gemacht hast am Kreuz. Und ich erinnere mich gerne jeden Sonntag und auch unter der Woche daran zurück, an das, was du gemacht hast, um mich zurückzuerinnern, was für einen Segen du uns gebracht hast. Bete in Jesu Namen.